Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Das zweite Quartal, es geht heute zu Ende und es war ein fantastisches Quartal trotz des Iran-Kriegs. Der Nasdaq blickt auf die beste Performance seit 6 Jahren mit einem Anstieg von 20%. Der Dow Jones blickt auf das beste Quartal in 4 Jahren und das, obwohl die Aktien der Hyperscaler, der 7 Hyperscaler, im Juni 2,3 Billionen Dollar Marktwert verloren haben. Das ist wirklich beachtlich. Die Stimmung insgesamt bleibt auch bullisch. Wells Fargo geht davon aus, dass insbesondere die erste Hälfte vom Juli sehr fest performen wird, aus saisonalen Gründen, aber auch deshalb, weil die Berichtssaison, die Mitte Juli beginnt, besser ausfallen könnte als die Wall Street erwartet, unter anderem wegen der Rückerstattungen der von Uncle Sam eingeheimsten Zölle.
Diese Sendung wird Ihnen von Swissquote präsentiert.
Ja, und damit das Wichtigste zuerst, das hier ist keine Anlageberatung. Das zweite Quartal endet an diesem Dienstag. Und wenn man bedenkt, wie viel Gegenwind wir hatten aus dem Iran-Konflikt, der Sorge, dass die Ölpreise weiter steigen werden, ja, umso beeindruckender, wie die Bilanz ausfällt. Es war für den Dow Jones das beste erste Halbjahr in 5 Jahren. Das beste Quartal mit einem Anstieg von fast 13% seit dem vierten Quartal 2022, also immerhin seit fast 4 Jahren. Der S&P 500 konnte fast 14% zulegen und der Nasdaq sogar etwa 20%. Und damit ist das für den Nasdaq das beste zweite Quartal seit 6 Jahren. Ja, Iran hat zu guter Letzt dann auch Rückenwind gebracht mit einem sehr starken Rücklauf der Energiepreise und der anhaltenden Hoffnung, dass dieser Waffenstillstand, so fragil er sein mag, letztendlich gesehen halten wird. Wir haben die Stories um den Irak. Man droht mit dem Austritt aus der OPEC Plus. Die Emirate sind bereits ausgetreten. Das könnte beides dafür sorgen, dass mehr Öl auf die Märkte kommt. Die Restriktionen gegenüber des Iran könnten aufgehoben werden. China hat heute auch verkündet, oder letzte Nacht vielmehr, dass jetzt bestimmte Treibstoffe wieder zum Export zugelassen werden, weil die heimische Versorgung gesichert ist. Die Ölpreise sind also auch deutlich zurückgelaufen. Das hilft dem amerikanischen Aktienmarkt auch. Und wie gesagt, die Performance des Nasdaq ist vor allen Dingen beachtlich, wenn man bedenkt, dass die Magnificent Seven, die 7 großen Tech-Werte, die Schecks schreiben für Infrastruktur, diese haben alleine im Juni über 2 Billionen Dollar Marktwert verloren. Trotzdem ein sehr, sehr gutes Quartal insgesamt und Wells Fargo bleibt auch ausgesprochen bullisch. Man geht von einer sehr starken Sommerrallye aus, bevor wir dann im Umfeld der Midterm-Elections, der Midterm-Wahlen im September mehr Volatilität sehen werden. Die jüngste Volatilität an den Kapitalmärkten sei vor allen Dingen auch durch das sogenannte Rebalancing verursacht worden. Zum Quartalsende gehen die großen Pensionskassen hin, die Fonds, und rebalancieren quasi zwischen Anleihen- und Aktienseite. Die Aktien, die besonders gut gelaufen sind, werden oftmals noch ein bisschen aufpoliert, aufgestockt, weil man das den Kunden zeigen will. Man war mit von der Partie, während die Verlierer dann eher rausgekehrt werden. Das Quarter-End-Rebalancing endet jetzt aber letztendlich mit dem heutigen Handelstag an der Wall Street. Es gibt noch 2 andere Faktoren, die für Rückenwind sorgen könnten. Punkt 1, das Supreme Court hatte ja entschieden, dass die USA mit den reziproken Zöllen, dass das nicht legal sei. Also müssen die USA Gelder zurückerstatten an die Unternehmen. Und Wells Fargo schätzt, dass allein bei dem Ertrag pro Aktie im zweiten Quartal die Unternehmen im S&P 500 rund 36 Milliarden Dollar an Rückerstattungen erhalten werden. Der Ertrag pro Aktie würde allein dadurch um 3% angefacht werden. schätzt Wells Fargo. Es sind insbesondere die Konsumgüterwerte und die Industriewerte, die von diesem Phänomen profitieren werden. Abgesehen davon hat der Donald Trump seine neuen Sparkonten etabliert für Neugeborene hier in den Vereinigten Staaten. Dadurch könnten auch noch mal im zweiten Quartal rund 20 Milliarden Dollar beziehungsweise im dritten Quartal rund 20 Milliarden Dollar an frischem Kapital in die Aktienmärkte hineinfließen. Auch das sorgt für Rückenwind. Und dann haben wir last but not least auch noch die saisonalen Trends. Und historisch betrachtet seit 1929 ist insbesondere die erste Hälfte vom Juli für die Wall Street ausgesprochen bullish. Es gibt keinen anderen Monat im Jahr, der in der ersten Monatshälfte so stark steigt wie der S&P 500 im Juli. Also auch die saisonalen Trends würden dem Aktienmarkt in die Karten spielen. Also, das zweite Quartal endet quasi mit einer Fanfare. Wir haben den Ausblick für den Juli und wenn Wells Fargo recht behält, dann wird wohl die Berichtssaison auch ganz gut anlaufen. Der wichtigste Faktor in der Berichtssaison werden die Zahlen der Hyperscaler sein. Wie geht es da mit den CapEx-Investitionen weiter? Wenn wir hier nur einen der sieben Hyperscaler sehen, die entweder signalisieren, well, CapEx-Investitionen haben den Zenit erreicht oder werden beibehalten, vielleicht sogar einen Touch reduziert bei den Aussichten, das müsste eigentlich die Aktien der Hyperscaler anfachen. Bringt aber das Risiko mit sich, dass die Werte der AI-Infrastrukturwerte Gegenwind sehen könnten. Übrigens hat hier Morgan Stanley einen ganz interessanten Chart diese Woche gehabt. Man vermutet, dass er die Aktien der AI-Infrastrukturwerte bzw. der Semiconductor-Werte, um genau zu sein, der Halbleiteraktien, dem Strickmuster der Silberaktien in diesem Jahr folgen könnten. Das würde bedeuten, dass der Sommer dann zumindest mal für die Halbleiteraktien nicht ganz so rosig ausfallen wird. So, und damit kommen wir nochmal zu den Ereignissen in dieser Woche. Wie gesagt, der 4th of July ist natürlich erst am Samstag, aber der dritte dieser Freitag wird bereits an der Wall Street geschlossen sein. Der Anleihemarkt wird bereits an diesem Donnerstag um 20 Uhr eurer Zeit, 14 Uhr bei mir, die Tore für das lange Wochenende schließen und der Aktienmarkt wird am Freitag dann geschlossen sein. Es gibt aber trotzdem in dieser Woche noch einige Highlights. Wir haben heute Abend die Quartalszahlen von Constellation Brands, also Getränkegigant im Alkoholbereich und Nike. Und Nike wird spannend, denn die Messlatte hängt so, so niedrig. Wir hatten extrem viele negative Analystenkommentare in den letzten Wochen. Immer wieder Warnungen, dass das Geschäft in China enttäuschen könnte. Der Turnaround würde länger dauern, als man gedacht hatte. Dieses Jahr sei ein Turnaround-Jahr. Also sehr viele Schlagzeilen, die darauf deuten, dass Anleger von Nike nicht viel erwarten sollten, selbst wenn das abgelaufene Quartal die Erwartungen treffen könnte. Bei den Aussichten, der Prozess, der Weg zur Erholung sei ein langer. So, und damit spielt zumindest mal das in die Karten von Nike. Kann Nike die sehr niedrige Messlatte nun übertreffen, ja oder nein? Die Reaktion heute Abend wird spannend. Und wir haben heute, munkelt man jedenfalls, das Treffen zwischen dem Iran und den USA in Doha. Gibt es da neue Schlagzeilen? Abgesehen davon haben wir dann morgen den ISM-Einkaufsmanager-Index der Industrie für den Juni hier in den Vereinigten Staaten um 16 Uhr eurer Zeit. Und wir haben um 15 Uhr eurer Zeit schon die Teilnahme von US-Notenbankchef Kevin Warsh bei der Sintra-Konferenz der EZB. Gibt es neue Details? Wie wird man sich äußern zu der zukünftigen Geldpolitik? Wird es den Dotplot noch geben, der also signalisiert, wie die Notenbank entscheiden wird bei zukünftigen Tagungen? Interessant übrigens, dass Christine Lagarde in ihrer Rede am Montag darauf hingewiesen hat, wie wichtig es sei, zu kommunizieren, was passiert, um einen etwas klareren Weg aufzuzeigen, weil eigentlich Notenbanken nicht den Kapitalmarkt überraschen wollen. Gleichzeitig nimmt im Übrigen der Druck auf die EZB zu, weniger hawkisch zu sein, also weniger im Lager der Zinsanhebungen zu sein, zumal die Inflationsdaten aus Frankreich eher leicht unter den Erwartungen lagen und auch die regionalen Inflationsdaten aus Deutschland lagen unter den Erwartungen des Marktes. Gleichzeitig ist der Ölpreis ja auch deutlich zurückgelaufen, stärker als letztendlich gesehen der ein oder andere erwartet hatte. Auch das müsste den Druck für Zinsanhebung der EZB erstmal mildern. Look, meine Meinung kennt ihr. Ich habe ohnehin nicht verstanden, warum die EZB die Zinsen angehoben hat. Ist es richtig? Die Inflation ist höher, als es die EZB möchte. Aber man kann durch Zinsanhebung keine Angebotsengpässe managen. Von daher, ja, war diese Zinsanhebung wirklich notwendig. Wenn ihr übrigens hier im Hintergrund bellen hört, dann ist das unser neues Puppy. Wir haben eine Mini-Aussie-Seite einigen Wochen. Und ich bin, wie gesagt, im Urlaub. Mir ist nur wichtig, dass ich die Berichte hier trotzdem weitermache. So, also kommen wir von der EZB und den insgesamt eigentlich ganz guten Wirtschaftsdaten über Nacht. Inflation Deutschland und Frankreich unter den Erwartungen. Wir hatten die Industrieproduktion bzw. den Einkaufsmanager-Index aus China für Industrie und Dienstleister waren beide auch ein Touch besser als erwartet. Das spielt eigentlich dem Kapitalmarkt auch stärker mit in die Karten. So, jetzt kommen wir aber mal zu dem, was am meisten interessiert, und das sind die Unternehmensmeldungen. Wir haben einen wirklich großen Gewinner heute, und das sind die Aktien von AeroVironment. Das ist ein Drohnenhersteller, und AeroVironment meldet fantastische Zahlen. Der Ertrag, der Umsatz über den Erwartungen, der Umsatz lag bei 642 Millionen und die Schätzungen lagen bei 556 Millionen Dollar. Auch die Buchungslage ist ausgesprochen robust. Die Tatsache, dass man bei den EBITDA-Aussichten, EBITDA, Ertrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, Charlie Munger hat das immer die Bullshit-Nummer genannt, für das Fiskaljahr 2027 liegen bei dem Unternehmen minimal unter den Schätzungen. Aber die Aktie feiert die Ergebnisse trotzdem und zieht an. So, wir haben ja seit Tagen immer wieder Spekulationen, dass der Smartphone-Markt abkühlen könnte. Samsung und Apple hatten beide gewarnt, dass aufgrund von Angebotsengpässen möglicherweise, dass nicht so viele Smartphones produziert werden können, wie man eigentlich möchte. Das betont nun auch die Nachrichtenagentur Nikkei. In China habe Xiaomi, Oppo und Vivo die angepeilten Stückzahlproduktionen reduziert. Zum einen aufgrund der deutlich gestiegenen Kosten für Komponenten, damit meint man vor allen Dingen den Memory-Bereich, und aufgrund von Angebotsengpässen. Und das ist natürlich keine gute Kombination, könnte Apple letztendlich gesehen auch mit ausbremsen, zumal Apple ja letzte Woche Freitag umfangreiche Preisanhebungen gemeldet hat. Auch das kann natürlich dazu führen, dass die Nachfrage insgesamt ein bisschen abkühlt. Ja, Supermicro stand gestern Nachmittag noch mit in den Schlagzeilen. Und zwar wurden die Büros in Taiwan von der Polizei untersucht. Es geht um regulatorische Vorwürfe, dass Supermicro möglicherweise Nvidia-Chips nach China geschmuggelt habe. Wenn man mal bedenkt, wie oft Supermicro regulatorisch in den Schlagzeilen stand in den letzten ein, zwei Jahren, so ein bisschen Geschmäckle hat das bei den Unternehmen immer wieder. Supermicro also am Montag auch hier in den Schlagzeilen. Bei Uber, ja, eine ja ganz interessante Entscheidung. Uber verabschiedet sich von der Partnerschaft mit Google in Phoenix, Arizona. Hier geht es um Robotaxis. Die Partnerschaft wurde 2023 geschlossen in verschiedenen Städten. In Phoenix zieht man jetzt im wahrsten Sinne des Wortes den Stecker, ohne wirklich klare Begründung. Die Frage wird jetzt sein, ob das die Partnerschaft insgesamt betrifft oder eben nur diese Stadt und welchen Weg denn Uber hier in Zukunft gehen möchte. Uber selber betont, dass das Ausrollen von Robotaxen noch mindestens einige Jahre dauern wird, bis man wirklich skalieren kann. Während Waymo bereits in 10 US-Städten über 3000 Fahrzeuge betreibt. Die Entscheidung also, sich von der Partnerschaft mit Googles Waymo zu verabschieden, könnte bei Uber weiter Fragen auftauchen lassen. Der Wert also könnte hier unter Druck stehen. Im Pharmasektor Merck und AbbVie sehr minimal unter Abgabedruck, nachdem Reuters berichtet, dass das US-Repräsentantenhaus, ein Komitee, hier eine Untersuchung eingeleitet hat. Man prüft, ob die beiden Pharmakonzerne involviert waren bei einer klinischen Testphase in China, die möglicherweise dem chinesischen Militär in die Karten spielen könnte. Im Pharmasektor also heute ein paar Turbulenzen. Ja, ansonsten merkt man, wir haben am Freitag Feiertag und der Independence Day und ein großer Reisetag. Wir sind deshalb extra auch ein paar Tage früher schon in den Urlaub gefahren und werden am Donnerstag dann auch schon wieder zurückfahren nach New York in die Heimat, weil wir den Verkehr vorbeugen wollen. Der Traffic um den Independence Day ist immer mörderisch. Wir haben Dementsprechend auch sehr wenige Analystenkommentare. Applied Materials, Chip Maschinenbauer. Das Investmenthaus Susquehanna hebt jetzt die Ziele deutlich an von 575 auf 900 Dollar. Die Aktie ist bereits sehr stark gelaufen. Der Analyst rennt also dem Kurs im Prinzip hinterher, hebt jetzt aber die Schätzungen an für das Jahr 26, 27 und 28. Also langfristig starkes Wachstum und wen wundert, wenn man sich anschaut, wie viele Tech-Giganten, unter anderem SK Hynix und Samsung, ihre Produktionsstandorte ausweiten. Ja, bei Booking Holdings, Online-Reisedienste, senkt Wells Fargo die Aussichten und geht davon aus, dass die Schätzungen für das Fiskaljahr 2026 reduziert werden. Bei den nächsten Quartalszahlen aufgrund des Nahostkonflikts, das Kursziel sinkt auf 214 Dollar und die Aktie wird nur mit Halten eingestuft. Wohlgemerkt betont man, dass der Wert mittlerweile auf einem Multijahrestief notiert, was das Kursgewinnverhältnis betrifft. Also die Bewertungen sind bereits deutlich zurückgelaufen. Und der Autovermieter Hertz, das Kursziel geht immer weiter Richtung Null. 3,50 Dollar bei Morgan Stanley. Das Kursziel lag bisher noch bei 5 Dollar. Man senkt außerdem die EBITDA-Schätzungen für das Jahr 2026 um 40% und für das Jahr 2027 um weitere 17%. Der Wert also könnte an der Wall Street unter Druck stehen. So, Guys, kommen wir von den Märkten zur letzten Folge im Rahmen der Reihe mit der Foundation for the Study of Cycles. Wir sprechen mit einer echten Wall Street-Größe, John Bollinger. Er hat die bekannten Bollinger-Bänder entwickelt, die heute noch, was Marktbreite betrifft, den Ton mit angeben. Das Interview ist auf Englisch. Wenn ihr Untertitel haben möchtet, dann bitte auf dem YouTube-Kanal von Swissquote. Viele Trader kennen die Bollinger-Bänder, aber nur wenige verstehen wirklich, was sie eigentlich messen. Wir sind in New York bei der Foundation for the Study of Cycles, eine Zyklenkonferenz, und wir sprechen mit John Bollinger, der Entwickler dieses technischen Indikators. Wir sprechen darüber, was Volatilität verrät, dass überkauft nicht automatisch auch verkaufen heißen muss und wie man die Bollinger-Bänder richtig einsetzt.
Diese Sendung wird Ihnen von Swissquote präsentiert.
You have been an expert in options trading. And I mean, putting bands around price structure was already there. But what was missing in your terms and why have you developed those bands?
Well, when I started, we only used fixed width trading bands. Typically a moving average shifted up and down by some percent. For the Dow, it was like a 21-day moving average and 4.5% up and down. But you know, it's problematic. We were keeping charts by hand, so it was a lot of work. And you know, if you as the market condition changed, you'd have to change the width of the bands. And you know, this was a terrible thing because if you were bullish, you'd paint a bullish picture with the bands, and if you were bearish, you'd paint it. So you're letting the emotions seep into the process. At the time, I was an option trader, and I was very lucky. I had an early microcomputer and spreadsheet supercalc. And one day I copied the formula for volatility down a column of data, and I saw that it was changing over time. And I had the idea that maybe I could use this to set the width of the bands. And within just a few days, I had it all figured out, and it's never changed since. Yeah. So it's 43, 44 years now.
That's crazy. I mean, when I heard that we're going to meet you in the interview, would you have ever thought that Bollinger Bands would be such a widely used indicator on a global basis? Everybody pretty much knows your name in connection with Wall Street and finance.
So, no, obviously I never thought that it would become widely used, but I did want it to be available to people. So I put it in the public domain when I created them. You could say I was the original open source kid. and people always ask me why they still work, right? And it's very simple. It's not a trading system, right? It's just a tool.
How does the changes in the derivatives market affect your models? Because now we have a derivative market, you know, with all the zero DTE options and the gamma squeezes that we currently see in the market in certain tech sectors. Is that influencing the behavior of the Bollinger Bands more and in different ways that you maybe would have not expected?
I don't know that it's influencing the behavior of the bands, but it certainly is influencing how we use the bands. In other words, they work pretty well as specified. When we created them, we found that they contained about 90% of the data. People expect them to contain 95% of the data, but the data is not normally distributed. Finance stuff just isn't. So it actually contains about 90% of the data. And that's held remarkably true over time. The one thing that's changed is pretty funny. You know, it used to be if you varied the length of the bands from 10 periods up to 50 periods, you'd have to vary the width of the bands. But we don't have to do that anymore. And I can't explain why that's true. I've never figured it out. But now that, you know, plus or minus 2 standard deviations is pretty standard, regardless for any interval from 10 to 50 periods.
But talking about those length settings for those bands, which you just talked about. So one principle you always tell is question everything.
Mm-hmm.
So I have a question.
No.
So instead of using a fixed length setting, let's use a different method, cycles or whatever, to have a more dynamic adjustment of the length.
So first of all, I think it's a great idea, and I'd like to see, you know, how it can be put to work. But second of all, you know, we do a little bit of that in that you can change the type of moving average you're using. We use a simple moving average, you know, it's a 20-period window or something like that. But sometimes we use an exponential moving average or front-weighted moving average or some other measure of central tendency. See, so we can get a little bit of adaptive like that. But I think the idea of pulling in some cyclical information to create a more dynamic set of bands would be great. What I mean, you know, we're already dynamically setting the width of the bands. Why not dynamically set the length of the bands as well? I think it's a terrific idea.
If someone uses Bollinger bands, what should they combine them with? Like with momentum, volume, trend analysis?
The original thing that we did was we put them on the averages, you know, like the Dow. That's what we worked with back in the day. That was the average. Nobody really cared about the rest of them back then. And we kept two oscillators. One was based on advanced decline statistics, number of stocks up or down on the day. We kept a 20-period running total of that. And the other was up and down volume. We kept a 20-period total of up volume minus down volume as well. And those created supply-demand oscillators. So we would compare the action of price. Suppose you got up to the upper band and one of those indicators was negative. That's a sell alert, right? So, and I still think that that sort of approach is very, very useful in relation to Bollinger Bands. But the key is, you know, everybody wants to, you know, a hard signal, right? Sell here, buy there. You know, it doesn't really work that way if you want to be successful in this business. What you really want to do is you want to use those as alerts and then wait for price to confirm. And when price confirms, then you take action because that dramatically improves your probability of success.
So in other words, overbought does not automatically mean you got to sell.
Absolutely not. You know what they say in a bull market, the signature of a bull market is it gets overbought and stays overbought.
What do you think is the biggest mistake people do when they look at the Bollinger bands?
Automatically selling at the upper band, automatically buying at the lower band. I mean, with no other consideration, just, oh, it's up there, it's a sell, it's down there, it's a buy. That's a total mistake.
So what would you be looking, well, you already explained it, but what would you be looking for in detail as kind of like an early warning sign that markets might be turning from an oversold or overbought area?
A classic one is a W bottom, so you price comes down very hard, so hard that it gets outside the lower band. And then you bounce back in, and then price comes down and retests the low again. Very, very common formation. And rallies, and we look at those two lows, and most people look at them on an absolute basis, right? But I prefer to look at them on a relative basis. So the first low is outside the lower band, and the second low is inside the lower band. We have an indicator for that. It's called percent B, and it tells you where you are in relation to the bands. So a classic W bottom is W is a new low in price, a new absolute low in price, which scares everybody, but it's not a new low in relation to the Bollinger Band, so you know it's a possible setup, and again, you wait for confirmation.
The Bollinger Band squeeze is one of the best known Bollinger Band setups. How would you explain it in simple terms?
I think the best known Bollinger Band setup is the squeeze, where volatility comes down very, very tight, and it's very low volatility is a forecast for high volatility. But my favorite is what we call the head fake. And that's where you come into to a squeeze, the bands get very tight together, price gets all congested and all that. And, you know, they try to take it to the downside and they go, dah! And everybody looks around and says, nope, and goes the other way. That's my favorite setup.
But how do you trade this?
I just wait for the reversal. I just wait, you know, they go, wee, oops, mistake, whoop, right there.
John, maybe last question on that, because I've not been aware that you are so deep also in cycles. So you showed us today that you're rooted long-term also in that analysis. Mm-hmm. So maybe just one sentence about what is your experience and the root cause of cycles also using for technical analysis.
So the cycles that I use mostly in my work are the ones which I understand the motive causes best. Those are the cycles I like. So I like the four-year cycle, the presidential cycle. It often has useful information. I like the annual cycle. I like the weekly cycle. There are certain days of the week that are stronger than other days. I find these very helpful as background information. You know, if I'm trying to buy something and I'm facing a period where there's likely going to be some weakness, you know I can wait a couple days. Or even if it's on a very short-term basis, I know I don't have to chase the price. I know the price is probably going to come back to me. So
patience is key.
Patience is key.
Patience is key.
And maybe
patience is key.
John, thank you very much. I appreciate your time, Lars. Thank you so much for setting this up.
Thank you.
I know you have to run to give your own speech now.
Yeah, but that's fine. So thank you, John, for taking the time with us. That's
you know,
most important.
I can't be late because he's going to speak next. So
win, right?
Yeah.
Thank you, John.
Thank you.
Take care.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.